Herzlich willkommen in den Medien-News, in den Mediennachrichten, immer im tagesaktuellen Programm hier von Radio Korax oder dem Pi-Radio in Berlin. Wir beschäftigen uns hier mit Themen, die die Medien beschäftigen oder die uns an den Medien beschäftigen. Und da wollen wir heute mal einen Blick auf eine Website werfen, die Geflüchteten helfen kann und Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Wir wollen einen Blick darauf werfen, was denn der Inhalt von Vinyl-Covern mit dem Vinyl zu tun hat und was es daran so Bemerkenswertes gibt. Und wir wollen gucken auf eine Zeitschriften-Sparte, die vielleicht nicht so das Wahre ist. Die Bild will jetzt nämlich sich an die LGBT-Community herantasten. Das alles gibt es hier in den Medien-News. Wüsstet ihr da draußen sofort, was zu tun ist, wenn ihr eine beglaubigte Kopie braucht? Wenn ja, dann Chapeau. Aber woher weiß man sowas denn? Wenn man hier in Deutschland wohnt, wenn man hier geboren ist und mal wieder mit diesem Behördenwahnsinn überfragt ist, dann kann man sich ja an Freunde, Freundinnen wenden, die das vielleicht schon mal gemacht haben hier. Oder man hat mal die Eltern gefragt, die wissen dann vielleicht auch Bescheid, oder man versucht es irgendwie aus dem Internet herauszubekommen. Jetzt stellt euch aber mal vor, wie überfordernd der ganze Quatsch dann erst für Leute ist, die gerade erst hier angekommen sind, vielleicht auch gar nicht Deutsch sprechen und eigentlich auch noch ganz andere Probleme haben, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Für Geflüchtete fallen dann die Optionen weniger differenziert aus. Aber es gibt jetzt einen Ort, wo solche Infos, die für Neuankömmlinge wichtig sind, versammelt werden. Und zwar ist dieser Ort die Website handbookgermany.de. Auf Deutsch, Englisch, Arabisch oder Farsi kann man sich da in Sachen Deutschland selber zu helfen suchen. Sich den deutschen Alltag erklären lassen, der nicht für alle so selbstverständlich und selbsterklärend ist. Das Besondere an den Artikeln, Videos, Texten auf handbookgermany.de, auch im Gegensatz zu anderen Websites, die da helfen sollen, es sind oft und meistens auch die Geflüchteten selber, die als Vermittler dienen.
Was die Leute sehr mögen, was für uns irgendwie oder für unsere Philosophie sehr wichtig ist, ist, dass in den ganzen Informationsvideos, da erzählen nicht irgendwelche Experten oder Beamten oder Sozialarbeiter, wie die Sachen funktionieren, sondern das machen Menschen aus der Community selbst. Also, keine Ahnung, eine Familie, die aus Ägypten geflohen ist und seit Jahren hier ist, erzählt, wie das in Deutschland mit den Ruhezeiten ist, wenn man in einer Mietwohnung wohnt. Das komplizierte Thema Familiennachzug, da erzählt einfach ein Vater, der gerade seine Familie nach Deutschland nachkommen lassen konnte, wie er das geschafft hat und was da wichtig ist. Also das sind alles Leute, die tatsächlich aus der Community kommen. Auch so eine Maßnahme, die wir finden, richtig ist, erstens mal, um nicht so paternalistisch von oben zu kommen, und zum anderen tatsächlich auch, um Vertrauen zu erwecken. Und es hat auch so ein bisschen so eine Art Selbstermächtigungskomponente, finde ich, wenn das die Leute selber machen.
Das sagt Konstantina Vassiluenz. Sie ist Mitglied der Neuen Deutschen Medienmacher. Das ist ein Zusammenschluss von Journalisten und JournalistInnen mit oder ohne Migrationshintergrund. Diese Neuen Medienmacher wollen die Interessen von Medienschaffenden mit Migrationshintergrund vertreten, und sie treten auch ein für eine ausgewogene Berichterstattung. Und nach diesen Grundsätzen und Prinzipien ist auch Handbook Germany aufgebaut. Die Informationen werden dort nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund recherchiert oder präsentiert. Damit man auch konkret auf Bedürfnisse aus der Community eingehen kann, wurden Mitglieder eben dieser Community in die redaktionellen Entscheidungen und die Entscheidungen, was da nun überhaupt zu sehen sein wird, maßgeblich mit einbezogen.
Also wir haben einerseits so viele so Feedback-Runden und Workshops gemacht mit Leuten, die wir eben aus der Community von geflüchteten Menschen kennen, und haben uns mit denen auseinandergesetzt und gefragt eben, worum geht's irgendwie, warum kommen die vielen Informationen, die es im Internet ja schon gibt, oft nicht an, wie sollten die aufbereitet werden, dass sie für euch irgendwie vertrauenswürdig sind. Es gibt so verschiedene Umstände, die einem eben nicht immer klar sind. Also manche Menschen kommen aus Ländern, in denen sind staatliche Informationen nicht das Zuverlässigste, sondern eben nicht vertrauenswürdig. Da fragt man lieber irgendwie so die eigenen Leute, oder so Sachen wie, dass die meisten Geflüchteten sich über Facebook-Gruppen informieren und da miteinander kommunizieren und da Informationen austauschen. Und das, was dann daraus folgt, eben, dass man gucken muss, dass man irgendwie mit kleinen Videos arbeitet, weil auf Facebook einfach Videos am meisten geklickt werden und nicht lange Textinhalte. Und all dieses Wissen, das man haben sollte, finden wir zumindest, wenn man so ein Angebot macht für eine bestimmte Gruppe. Das haben wir zusammengesammelt, eben mit vielen Geflüchteten, mit denen wir sowieso in Kontakt sind, aus anderen Zusammenhängen und mit unserer Redaktion, die tatsächlich aus Redakteurinnen und Redakteuren besteht, die zum großen Teil eben geflüchtete Journalistinnen sind.
Und so kam auch eine Vielzahl an Themen und Informationen zusammen, die von lebenswichtigen, überlebenswichtigen Dingen und Behördengängen reichen bis in den Alltag oder einfach Eigenarten der Deutschen verständlicher machen sollen. Konstantina Vassilou-Enz gibt einen Überblick über die thematische Ausrichtung der Website handbookgermany.de.
Also eigentlich alles, was man braucht, wenn man irgendwie ganz frisch hier ankommt und vor allem aber auch ein bisschen darüber hinaus, also auch so Fragen wie eben, wie funktioniert es mit der Ausbildung, mit dieser dualen Ausbildung, was gibt's in Deutschland für ein Schulsystem, wie ist das mit den Ruhezeiten in Mietshäusern und lauter so Sachen, die teilweise selbstverständlich scheinen, aber es oft nicht sind und auch oft, also machen Sie mal eine Umfrage zu den Ruhezeiten in Deutschland, zu den gesetzlichen, da wissen auch viele Einheimische nicht so genau, was jetzt die genau sind oder was eben eine beglaubigte Kopie ist und wie man die kriegt. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch nicht jeder weiß, einfach so aus der Hand schütteln kann, der hier aufgewachsen ist. Also es sind alles so Fragen, die wichtig sind, essentiell, wenn man eben neu nach Deutschland kommt und sich hier einleben möchte, und die versuchen wir zu beantworten. Aber es ist nicht so, dass wir all diese Informationen irgendwie komplett selber machen, sondern wir recherchieren vor allem auch nach guten Quellen, die es im Internet gibt. Das sind nicht immer öffentliche Stellen, weil das teilweise nicht in allen Sprachen vorhanden ist zum Beispiel. Aber wir bevorzugen so eben öffentliche Stellen, die informieren, weil man sich da eher drauf verlassen kann. Aber wir versuchen, also die besten Informationen, die es im Internet gibt, auf Handbook Germany zu versammeln, weil es auch so schwer ist, eben die ganzen im Internet verstreuten Infos zu finden.
Wenn man sich dann also jetzt handbookgermany.de angucken will, wenn man die Website besucht, um zu sehen, was da so alles steht, schlagen einen also verschiedenste Themen entgegen, von wo bekomme ich afghanischen Reis bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder deutschen merkwürdigen Redensarten. Wer sich über die genaue Auswahl wundert oder manche wichtigen Dinge noch vermisst, dem sei gesagt, dass noch weit mehr Informationen und Artikel folgen werden, denn Handbook Germany ist ja nun wirklich noch sehr jung.
Also es wird natürlich irgendwie sehr ausgebaut. Wir sind jetzt in der allerersten Phase, in der wir online gegangen sind, irgendwie mit den ersten Sachen, die wir zusammenstellen konnten. Uns gibt es erst seit 2 Monate, also wir haben wirklich ziemlich viel gearbeitet, um dahin zu kommen, aber das wird laufend ausgebaut, dieses Portal. Das ist nur eben die erste Fassung und wir werden das laufend erweitern und wir haben uns bemüht darum, so eine Mischung zu machen, eben aus den wichtigen Informationen, die man braucht, irgendwie eben im Asylverfahren, aber auch so alltägliche Sachen wie, wo finde ich eben den Reis, den ich aus Afghanistan kenne und den ich auch ab und zu mal kochen will, oder eben so Sachen wie, wie ist das mit den Deutschen und ihrer Tierliebe? Das ist ja auch nicht in jedem Land so, dass das, dass diese Verbindung zwischen Haustieren und Menschen so eine enge sind, wie jetzt hier in Deutschland. Auch das gibt es zu erklären, weil es viele Leute gibt, die sich nicht nur darüber wundern, sondern echt Angst vor den Tieren haben und finden, Moment, das sind doch diejenigen, die hier Tollwut verbreiten, warum führen die alle die Straße entlang?
Das sagt Konstantina Vassilou-Enz. Sie ist Mitglied der Neuen Deutschen Medienmacher. Und die Neuen Deutschen Medienmacher, die sind verantwortlich, sind die Schöpfer, Schöpferinnen von der Website handbookgermany.de, über die wir hier gerade gesprochen haben. Man kann also die Website besuchen oder besser noch, man teilt den Link oder einzelne Artikel mit Leuten, für die sie hilfreich sein könnten. Oder macht es vielleicht auch ein bisschen bekannter, damit es umso mehr Leuten hilfreich sein kann, dabei hier im deutschen Behörden- und Alltagswahnsinn zu überleben.
Die Schallplatte ist eine Gemengelage aus unterschiedlichen Kräften. Da wirkt ja eine Musikband zusammen mit einem Plattenlabel, dann gibt es einen Designer und dann spielt irgendwo auch der Fotograf eine große Rolle.
Felix Hoffmann hat hier beschrieben, was so eine Schallplatte für eine Gemengelage ist. Und von einer Schallplatte oder auch von einer CD hören wir hier auch gerade ein Lied. Und zwar von der Platte Island Life von Grace Jones. Auch ein ikonisches Cover, wo man wieder feststellt, was für eine Bedeutung dann doch diese Fotografien auf den Platten haben für die Verbreitung. Die Musik ist dabei vielleicht, abgesehen von La Vie en Rose, nicht so besonders bedeutend, dass man sie sich für immer im Gedächtnis bewahrt, aber auf der Platte selber ist ja Grace Jones fast schon selbst inszeniert wie so ein Kunstobjekt, fast nackt mit einem Mikrofon in der Hand und in einer sehr kompliziert aussehenden und vor allem so haltenden Pose mit ihrer glänzenden Haut und ihren roten Kniewärmer. Eine Plattencover, das man sich unbedingt merkt, und auch ein Plattencover, was vertreten ist in einer Ausstellung. Jedenfalls ist es das erste, wenn man die Website dieser Ausstellung sich anguckt. Es geht um die Ausstellung Total Records, Vinyl und Fotografie. Die ist gerade im CO in Berlin zu sehen, wird da gezeigt. Es ist eine Ausstellung, die sich mit der fotografischen Gestaltung von Schallplattencovern auseinandersetzt. 500 Exponate sind da zu sehen, von den 60er Jahren bis in die 2000er. Und so gibt das die Ausstellung einen kleinen Einblick in die Geschichte der Vinylhüllengestaltung oder sogar einen großen Einblick. Von der Ausstellung zum ersten Mal in Frankreich gesehen, da war der Hauptkurator, der Felix Hoffmann, den wir gerade schon gehört haben, da war dem klar, dass man die auch nach Berlin holen muss. Er erzählt hier die Geschichte hinter dieser Sammlung, die die Ausstellung ausmacht.
Es gab ein Sammlerduo, Antoine de Beaupré, der in Paris sitzt und der eine riesige Schallplattensammlung hat und der sich eben auch genauso wie wir gefragt hat, was ist da eigentlich drauf? Und dann muss man relativ lang recherchieren, um rauszubekommen, wer ist eigentlich der Fotograf? Und dann sieht man jetzt eben auch hier in der Ausstellung unterschiedliche Schlaglichter, wo man merkt, Fotografen waren befreundet mit Musikbands. Da ist also quasi in dieser Synergie sind ganz tolle Cover entstanden. Dann gibt's irgendwie Fotos, die gab's schon vorher, ganz tolle Bilder. Die sind dann auf Plattencover quasi zweitverwertet worden und da drauf gelandet. Und dann gibt's eben in der Ausstellung auch ganz schön zu sehen, so ganze Wolken, wo man sieht, wie die Rolling Stones mit einem Fotografen über 10, 20 Jahre Plattencover gestaltet haben.
Und diese Sammlung von Plattencovern, die hängt jetzt in Berlin, im Berlin CO. Da kann man sich aber nicht nur schöne Cover angucken, sondern sozusagen auch ein historisches Zeugnis. Das ist nämlich dann auch ein Zeugnis einer deutlichen Entwicklung der Gestaltung von Plattencovern, wie beliebte Gestaltungsmuster sich geändert, gewandelt, weiterentwickelt haben. Felix Hoffmann beschreibt, wie die Ausstellung aufgebaut ist.
Wir haben die Ausstellung eben nicht chronologisch sortiert, sondern eher nach Themenkomplexen, haben dann eben versucht, so Schwerpunkte zu hängen, auch in der Ausstellung zu formulieren, wo man sieht, wer mit wem in welcher Form zusammengearbeitet hat. Und man sieht eben, es gibt bestimmte Modeentwicklungen. Am Anfang in den 60er Jahren ist es natürlich noch spröder. Das Porträt des Musikers steht im Vordergrund und dann in den 70er, 80er Jahren gibt es den großen Aufbruch. Da verselbstständigt sich das Cover und wird immer mehr zu einem Experimentier- und zu einem Spielfeld, bis dahin, dass Künstler komplett das Cover für sich entdecken und nur noch das machen, worauf sie eigentlich Lust haben und es mit der Musik nur noch bedingt was zu tun hat.
Und mit der Zeit wurden diese Plattencover nicht nur experimenteller oder eigenständiger, sondern natürlich auch provokativer, besonders im Hardrock- oder Punk-Bereich. Auch diese provokativen, grenzensprengenden Cover werden in Berlin gerade ausgestellt, auch gerade, weil diese Bilder zu ihrer Zeit schnell wieder vom Markt verschwunden sind.
Wir zeigen auch in einem Kapitel der Ausstellung Formen von Zensur, dass ein Plattencover entsteht, das damals nicht gesellschaftlich konform war, wo zum Beispiel Nacktheit oder bestimmte Details von vor allem von Körpern, aber auch von Szenerien gezeigt worden sind, die dann relativ schnell danach unter einer anderen Gestaltung wieder publiziert werden mussten. Also beispielsweise gibt es so ein relativ bekanntes Cover, Virgin Killer von den Scorpions. Da war ein junges Mädchen drauf mit gespreizten Beinen und in der Scham des Mädchens reißt eine Glasscheibe. Dieses Cover ist dann ganz schnell wieder vom Markt verschwunden und auf der zweiten Ausgabe dieses Covers ist dann ein Gruppenporträt relativ langweilig von den Scorpions drauf.
Dieses Plattencover von Virgin Killer von den Scorpions, das kann man also zurzeit sehen in der Ausstellung Total Records, Vinyl und Fotografie im CO Berlin. Zugegeben, es gibt natürlich auch unzählige ikonische, bedeutende Plattencover, die gar nichts mit Fotografie zu tun haben. Zum Beispiel die Banane von Andy Warhol auf dem Debütalbum von The Velvet Underground. Aber nur weil Total Records sich die Fotografie, auf die sich fokussiert hat, heißt das ja nicht, dass man da keine grafischen Elemente erwarten kann.
Man merkt natürlich, dass an verschiedenen Stellen so in der Geschichte des Schallplattencovers Momente entstehen, wo Grafik oder die Gestaltung wichtig wurde. Also beispielsweise, man denke an Pink Floyd und diese beiden Männer, die sich auf einer Straße die Hand geben und einer davon brennt. Es hat überhaupt nichts mehr mit dem Inhalt der Musik zu tun. Es spiegelt auch gar nicht mehr wider, was eigentlich musikalisch dahinter steht. Und trotzdem ist es ein ganz ikonisches Cover geworden. Und diese grafische Gestaltung, die schwappt dann eben mit der Fotografie zusammen.
Plattencover von Pink Floyd zu den Rolling Stones, zu den Scorpions, zu Grace Jones, die kann man alle sehen und natürlich noch unzählige viele mehr, alle die mit Fotografie zu tun haben, nämlich in der Ausstellung Total Records Vinyl und Fotografie im CO in Berlin. Die geht noch bis zum 23.04.2017, man hat also gerade auch, wenn man in Berlin wohnt, noch ein bisschen Zeit, sich das anzugucken. Aber es ist ja immer so, gerade wenn man nah dran wohnt, dann schiebt man das auf und geht dann vielleicht am Ende doch nicht hin. Also wer sich interessiert, der sollte das CO in Berlin besuchen. Can you tell a green field? Wenn ich mir morgens oder wann auch immer am Tag einen Überblick über das tagesaktuelle Geschehen und die Nachrichten machen will, dann gibt es eine Menge Online-Zeitungen, bei denen ich mal vorbeigucke. Aber definitiv eine, die ich nicht lese, und das ist die Bild-Zeitung, weil sie eigentlich keine meiner Interessensbereiche anspricht und weder über Menschen mit Migrationshintergrund, Mitglieder der LGBTQ-Community oder Frauen meiner Meinung nach angemessen Bericht erstattet. Und natürlich auch, weil viele der Artikel ziemlich grottig sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht nur mir so geht. Umso mehr hat es mich überrascht, als nach der Autobild und dem Bild der Frau eine weitere Sparte gegründet wurde, und zwar die Queerbild. Das macht einen doch schon gleich ein bisschen skeptisch. Wie viel Einsicht dahinter steckt, ist zweifelhaft. Die Bild hat sich vielleicht wohl eher gezwungen gesehen, auf einen scheinbaren Trend aufzuspringen, um mehr Leser und Leserinnen anzusprechen. Jedenfalls war ja die Bild nie groß dafür bekannt, sehr freundlich gegenüber queeren Menschen zu berichten. Wir erinnern uns an homo- und transfeindliche Ausfälle in der Vergangenheit. Zum Beispiel 2013, als die Überschrift zu lesen war: Irre Idee aus Sachsen, Linke wollen Schwulunterricht einführen. Da ging es um das überfällige Aufklären über sexuelle Vielfalt an Schulen. Das ist ja zugegebenermaßen eine Weile her, aber auch erst im letzten Monat betitelte die Bild den Bundeswehr-Workshop Umgang mit sexueller Identität und Orientierung einfach als Sexseminar. Und von mehr oder weniger latent sexistischer Berichterstattung brauchen wir hier ja eigentlich auch gar nicht erst anzufangen. Jetzt soll das wohl aber alles aufgeholt werden mit der neuen Sparte Queerbild. Die gibt es offiziell erst seit letzten Freitag. Queerbild ist auch noch keine eigene Zeitung oder Website, falls das in Planung ist. Es sind eher einzelne Artikel, von denen es auch noch nicht so viele gibt. Dafür gibt es schon ein Twitter- und ein Facebook-Profil. Und schon im Logo für diese beiden Seiten zeigt sich der Tiefgang der Recherche, der Redaktion wohl. Das Logo ist nicht richtig die Regenbogenpfanne, mit der sich die LGBTQ-Community vielleicht identifiziert. Sie ist erstens verkehrt rum, da gehört nämlich das Rot nach oben und das Lila nach unten. Und außerdem hat es noch einen hellblauen Streifen, dieses Logo. Das macht es eigentlich eher zur Flagge der Friedensbewegung. Aber auch mit den Artikeln selbst können die Queer-Bild-Redakteure, Redakteurinnen da nicht so viel rausreißen in meinen Augen. Ein kurzes Überfliegen der Titel erweckt den Eindruck, dass die Themen ungefähr die von queer.de sind, wenn man alle politischen Inhalte streichen würde. Es gibt Promi-News von Lady Gaga bis Germany's Next Topmodel, Berichte über das Outing von einzelnen Personen oder ein schwules Paar in China, das unbedingt heiraten will. Ein Blick in die Artikel zeigt dann leider auch noch, dass ein Mangel an Sensibilität gegenüber der Community besteht und auch hier sehr gerne Stereotype reproduziert werden. In einer Kolumne schreibt eine Autorin, die Gay Gabi, deren Expertinnentum sich darin begründet, dass ihr bester Freund schwul ist. Sie schreibt darüber, warum sie lieber in Gay-Clubs geht und warum schwule Männer so tolle beste Freunde sind. Homosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen sind nämlich wie füreinander geschaffen. Schwule Männer sind ja so viel netter und lieber und reden mit einem über andere Männer und am besten geben sie auch noch gute Moderatschläge. Warum das so gut aufgeht? Weil es keine Konkurrenz in Männerfragen gibt. Bisexuelle Männer, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Mit dieser Sex-and-the-City-Logik wird wieder das eine Bild vom schwulen Mann, das in den Mainstream-Medien verankert ist, reproduziert. Der sensible, nette, schwule Mann, der sich vor allem um Modefragen und um Liebesgeschichten bemüht und interessiert. Vielleicht haben ja schwule Männer noch andere Wünsche im Leben, als endlich eine coole, hippe, heterosexuelle Freundin zu finden, um mit ihr shoppen zu gehen. Aber wenigstens haben sie dann immer eine Ausrede, warum sie nicht heterophob sein können. Gleich mehrere Kolumnenschreiber hat die Queerbild, so zum Beispiel auch Nina Queer. Sie ist, Zitat, Berlins bekannteste und schillerndste Drag-Queen. Für Bild schreibt sie in ihrer wöchentlichen Kolumne über das bunte Leben am anderen Ufer ihrer ausgefallenen Partys und sich selbst. Eine Kolumne hat sie schon geschrieben, veröffentlicht, und zwar Leder ist das Material der Verzweiflung. Dem könnte man von einem veganen Standpunkt aus zustimmen, aber dem, was da im Artikel selbst steht, würde ich nicht unbedingt zustimmen. Es geht vor allem um ältere Mitglieder der LGBTQ-Community, die vielleicht nicht mehr mit ihren Körpern zufrieden sind und trotzdem noch Leder tragen. Das ist wohl verwerflich. Anstatt hier jedem zu erlauben und zu akzeptieren, zu tragen, was diejenigen wollen, wird hier ein toxischer Lookismus propagiert. Man soll ja nämlich bitte nicht das anziehen, wo vielleicht ein bisschen Fett rausgucken könnte an der einen oder anderen Seite, um wohl auf andere Rücksicht zu nehmen. Da wird dann also Bodyshaming humoristisch verpackt, aber vielleicht habe ich ja einfach die Ironie in dem Artikel nicht ganz mitbekommen. alles an Queerbild ist vielleicht auch nicht so scheiße. Vielleicht gibt es auch ein paar Lichtblicke. Zum Beispiel gibt es einen Artikel über einen homosexuellen Geflüchteten aus Syrien, der jetzt hier gerade in Deutschland lebt. Hier wird nämlich nicht nur die Schwulenfeindlichkeit in Syrien thematisiert, sondern auch die in den Flüchtlingsunterkünften, unter denen er gelitten hat. Trotzdem ist das ein leider etwas undifferenzierter Artikel. Deutschland und besonders Berlin wird hier als Paradies für schwule Männer sozusagen dargestellt. Hier hat er gar keine Probleme mehr und kann sein, wie er will. Da stellt man ja eigentlich auch so ein bisschen in den Schatten, was es auch hierzulande für Probleme gibt für Leute der LGBTQ-Community. Das sind so die Artikel, wo ich bis jetzt reingeguckt hatte und hatte danach auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Vielleicht kann es ja sein, dass Queerbild in Zukunft sich ein bisschen mehr annähert an einen sensiblen und korrekten Umgang mit Themen der LGBT-Community und vielleicht auch da eine sinnvollere Auswahl trifft der Themen. Aber ich glaube, das wird nicht die neue Zeitung, die ich lesen will, wenn ich mehr über queere Themen erfahren will. Soweit war das hier eigentlich auch schon alles in den Mediennachrichten für diese Woche. Nächste Woche wird es ja auch wieder Mediennachrichten geben. Die gibt es immer am Mittwoch hier im tagesaktuellen Programm um die ähnliche Uhrzeit. Diese, die ihr gerade gehört habt, werdet ihr auch nochmal hören können in anderen tagesaktuellen Magazinen heute oder später auf radiokorax.de. Ich verabschiede mich damit wieder und sage, bis wir uns das nächste Mal hören, euch noch eine schöne Zeit. Thank you.